Stretch 4. Heute haben wir einen heißen Jahresrückblick für euch. Wir hangeln uns von der größten Überraschung bis zur bittersten Enttäuschung und lassen die besten Buzzerbeater und Posterdanks-Revue passieren. Gebt euch unsere 10 Fragen zur Saison. Ahoi!
Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A high leg real play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Hi NBA-Fans, das hier ist der NBA-Tauchgang mit einer weiteren Ausgabe von Stretch 4. Ich bin Nils Horstmeier und darf euch kurz unsere heutigen NBA-Philosophen vorstellen. Zum einen haben wir da Barbesitzer, Filmexperte und entfernter Verwandter eines der erfolgreichsten Basketballspieler Europas. Und heute hier bei uns Olli Bodyrogger. Hi Olli.
Hi.
Außerdem zu Gast jemand, von dem kaum einer weiß, dass er ein völlig abgeranztes Charles Oakley-Trikot in seinem Kleiderschrank hat. Direkt aus dem Schwarzwald, Jan Moll. Hi Jan. Und natürlich unser Host und Hot-Take-Experte. Er hat nicht nur was für das Spiel, sondern auch für seine Zahlen übrig. Arne Brandt, a.k.a. Analytics. Hi Arne.
Hey Leute, bam, bam, bam. Hot-Takes kommen raus wieder mal.
Da sind wir wieder, 1, 2, 3, 4. Und bevor wir mit all unseren schönen kleinen Themen für heute anfangen, muss ich nochmal eine Sache vorwegstellen. Und zwar habt ihr es gesehen, Russell Westbrook, 20-20-20. Ich meine, Stat-Padding hin und her, aber wow. 22 Punkte, 25 Rebounds, 21 Assists. Das hätte ich mir eigentlich nicht vorgestellt, dass tatsächlich sowas möglich ist. Seid ihr beeindruckt, so beeindruckt wie ich, oder schockt euch das gar nicht?
Also ich bin ziemlich beeindruckt, dass Russell Westbrook für ein Spiel in die G-League gegangen ist und da solche Zahlen aufgelegt hat, muss ich sagen. Ziemlich beeindruckend. gegen Alex Caruso und wer da noch alles mitgespielt hat. Ich glaube, 7 Rotation-Spieler von den Lakers waren nicht an Bord. Also wenn es vor 30 Jahren auch schon Tanking gegeben hätte, dann wäre ich ziemlich beeindruckt, dass er der Erste ist.
Ja, okay.
Ich würde sagen, die Statline war genauso verrückt wie Russell Westbrook selber.
Olli, hast du es auch gesehen?
Ich habe die Zahlen gesehen, das Spiel selber habe ich nicht gesehen. Klar, total verrückt, aber es stimmt ja schon. Es ist halt gegen eine B-Mannschaft der Lakers und eine B-Mannschaft der Lakers ist ja im Moment eigentlich eher eine C-Mannschaft eines anderen NBA-Teams. Also von daher, ja, aber trotzdem, 20-20-20 ist schon krass. Wann ist das letzte Mal passiert? Das ist schon eine Weile her, ne?
Nee, das gab es noch nie.
Oder nee, doch, Will Chamberlain, doch,
Will
oder?
Chamberlain. Doch, stimmt, Will Chamberlain, genau. Hat es mal gemacht.
Ich glaube 68 oder so.
Ja, es hätte mich einfach mehr beeindruckt, wenn die Oklahoma City Thunder von ihren letzten 20 Spielen ein paar gewonnen hätten. Ich glaube,
also ich muss sagen, die beiden Triple-Double von Evan Turner von der Bank haben mich mehr beeindruckt als das Spiel von Russell Westbrook.
Tatsächlich. Ja. Ich möchte es hier gar nicht schmälern. Ich kann viel an Russell Westbrook Kritik schon verstehen, aber ist schon eine historische Marke. Aber ja, wir sind ja jetzt quasi eine Woche vor Beginn der Playoffs. Da kann auch Russell Westbrook nochmal zeigen, dass er auch Spiele gewinnen kann und hoffentlich nicht das Spiel einfach nur an sich reißt, um es einfach nur zu tun. Lass uns aber doch mal, bevor die Playoff-Matchups in der ersten Runde feststehen, in dieser Woche nochmal auf die Saison zurückblicken und mal gucken, was hat uns am besten gefallen, was hat uns nicht gefallen. Und da haben wir einige Fragen vorbereitet. Arne hat sich da auch mal einen Kopf gemacht darum, was interessant sein könnte für uns jetzt nochmal zum Saisonrückblick. Und die erste Frage in diesem Zusammenhang lautet, welche Teams haben euch die Saison eigentlich am besten gefallen? Was hat euch am meisten Spaß gemacht? Fangen wir vielleicht mal mit dir an, Olli.
Ja, ich habe da eine ziemlich unpopuläre Antwort. Ich oute mich da als immer noch großer Fan von den Golden State Warriors und auch wenn die dieses Jahr ihre Flaws hatten, definitiv. Ich mag den einfach immer noch sehr, sehr gerne zu gucken. Ich finde auch nicht, dass das uninteressanter geworden ist mit Cousins jetzt in der Starting Lineup. Aber es ist immer noch so, der Ball läuft, wie die ihre freien Würfe suchen und finden, finde ich immer noch beeindruckend. Das ist für mich einfach die schönste Spielweise auf jeden Fall im Westen. Und was ich Dazu fügen möchte ich aber dann doch noch, dass ich besonders beeindruckend auch finde, wie die Bucks spielen, weil sie eben so anders spielen, weil das halt eine ganz andere Spielweise ist. Die werfen auch Dreier, gar keine Frage, aber wie sie die kreieren, ist halt so unterschiedlich zu dem, was die Warriors machen, dass ich jetzt schon, ich freue mich einfach tierisch, ich hoffe einfach auf dieses Warriors-Bucks-Finale, das wäre einfach der absolute Wahnsinn, glaube ich. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich mag das einfach gerne. Ich mag Curry gerne sehen. Und Durant, der mag ein bisschen durchdrehen dieses Jahr, was ist sehr dünnhäutig, aber es ist einfach ein klasse Basketballspieler und es macht schon Spaß, denen zuzugucken.
Aber Olli, was sagst du denn dazu, dass die Warriors ohne Kevin Durant vor 3 Jahren fast 20 Spiele mehr gewonnen haben?
Ja, was soll ich dazu sagen? Also tatsächlich haben sie aber mit Durant eben auch 2 Meisterschaften gewonnen. Das haben wir noch nicht vergessen. Also das, was in der
Ja, natürlich. Aber ich meine einfach nur, wenn ich die Warriors gucke, dann denke ich einfach immer nur, sie waren so viel cooler, als sie diese 73-Siegesaison hatten, als sie eine coole Bank hatten und einfach als Team viel besser anzuschauen. Und
keine auch, Frage.
Ja.
Andererseits aus Franchise-Hinsicht ist es doch schon legitim zu sagen, wir können ein Team nur so und so viele Jahre zusammenhalten und wir versuchen bestimmte Moves zu machen, um diese Legacy eben noch weiter in die Länge zu ziehen und eben noch krasser zu sein. Und sonst wäre vielleicht schon längst Schluss, also wenn sie einfach das Team so in dem Maße einfach nur gehalten hätten.
Ja, aber es ist schon richtig. Die haben so ein bisschen ihre Lockerheit verloren. Das merkt man auch. Und das war ja letzte Saison auch schon so. Aber rein vom technischen Standpunkt her, finde ich, ist das immer noch ziemlich beeindruckend. Also wenn Curry auf normalem Niveau spielt, jetzt wo er die Kontaktlinsen drin hat, macht er das ja wohl auch wieder. Und
das ist eine verrückte Geschichte.
Das ist eine total verrückte Geschichte. Mann, wenn er schon vor einem Jahr Kontaktlinsen gehabt hätte, wer weiß, dann hätte er wahrscheinlich eine Dreierquote von 60% oder was. Also ist echt abgefahren.
Ja, aber ist dann wahrscheinlich doch eine Kurzsichtigkeit oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Korb in irgendeiner Weise schlechter gesehen hat, weil...
Er behauptet er hätte ihn so ein bisschen blurry gesehen, aber naja.
Ja, also okay. Es scheint ja auch Auswirkungen auf seine Quote jetzt nochmal gehabt zu haben in letzter Zeit. Aber ja, generell sowieso der beste Schütze aller Zeiten, keine Frage. Also mir haben die Warriors vor allem Spaß gemacht diese Saison, wenn sie verloren haben. Ich muss sagen, bei mir hat auch so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen gekippt, diese Show mir mal anzusehen, wie sie anfangen wirklich rumzunörgeln und die Schiedsrichter anzupöbeln und Pressekonferenzen mit so einem angepissten Kevin Durant. Das fand ich dann eigentlich immer ganz amüsant. Also wirklich jedes Mal, wenn sie verloren haben, ist irgendwas abgelaufen und gewesen und so. Und,
ja, aber guck dir auch die Fragen an, die da gestellt bekommen. Manchmal muss man da auch einfach angepisst sein.
Ja, komm. Naja. Aber man muss doch professionell antworten. Und ich finde generell, wenn man Basketballspieler ist, also ich habe das früher auch mal eine Zeit lang sehr intensiv gemacht, über die Schiedsrichter immer so zu nörgeln und mich mit denen zu unterhalten und so. Aber das war eher so in der Jugendzeit. Und irgendwann habe ich das halt einfach gelassen. Vor allem, wenn man selber mal ein paar Spiele gepfiffen hat, wie schwer es ist, einfach die richtige Entscheidung zu treffen. Egal, wie man pfeift, einer ist immer unzufrieden. Und da dann nach dem Spiel immer jedes Mal so Richtung Schiedsrichter abzulassen, dass dann 3 Spieler dann Fines bekommen. Also ich finde es schon so ein bisschen unterirdisch. Also bei den Warriors ist es halt, sich auf dem Feld aufregen, sich über die Schiedsrichter aufregen, sagen, dass sie so gelangweilt sind, weil sie so viele Titel gewonnen haben und mittelmäßige Defense spielen. Ja, also ich finde es eine ziemlich enttäuschende Saison eher. Also ich finde es schon interessant, dass du das als etwas siehst, was dir am besten gefallen hat. Wir müssen noch einmal kurz sagen, bei Olli ist ein Baby, Ollis Kind, kann nicht so gut schlafen gerade, deswegen hört man das im Hintergrund weinen. Ich hoffe, es stört nicht so doll und ich hoffe, sie schläft gleich ein, aber es gibt keine Möglichkeit auszuweichen. Wir müssen damit leider gerade leben. Jan, was hat dir denn am besten gefallen in der Saison? Welches Team?
Also, mir haben die Atlanta Hawks sehr gut gefallen. Ich finde es sehr, sehr aufregend, was die gemacht haben. Also, als die in den letzten Jahren einfach alle Leistungsträger haben ziehen lassen, ohne dafür mal einen Deal zu machen, habe ich immer gedacht, die werden jetzt für endlose Zeiten schlecht sein. Und ich finde es schon ziemlich cool, was die, wie gut die gedraftet haben und wie gut das Team dieses Jahr aussah. Und bin wirklich gespannt, was im nächsten Jahr bei den Hawks geht. Und
Also seit dem All-Star-Break sahen sie besser aus, ne? Also am Anfang haben sie ja schon
alles am Anfang der Saison sahen sie nicht gut aus, aber so wie sich das jetzt über das Jahr entwickelt hat und jetzt vor allem so die letzten zwei Monate, fand ich die Atlanta Hawks sehr interessant.
Ja.
Und ich fand auch, ich gucke mir auch wirklich gerne die Nuggets an.
Mhm.
Und wie die spielen, das habe ich auch mir auch immer ganz gerne mal angeguckt.
Ja, die Hawks haben, glaube ich, in der zweiten Saisonhälfte 50% ihrer Spiele gewonnen. Also sie haben auf jeden Fall 15 von den letzten 30 gewonnen.
Ja, ich finde auch einfach, dass so wie das Team zusammenspielt, wie man das Gefühl hat, dass sie einfach Spaß beim Spielen haben.
Ja, kann ich verstehen. Ja.
Das ist einfach cool zu sehen, wie so ein junges Team dann irgendwie so langsam ranwächst und echt spannend, was da in den nächsten Jahren geht.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, dass ich die Hawks mir sehr gerne ansehe. Trae Young ist einer der Spieler, die ich mir in der Liga sogar mit schon am liebsten ansehe. Einfach, was er offensiv machen kann mit seiner Geschwindigkeit und seiner Vision, das ist schon ziemlich beachtlich. Auch die Statlines, die er gerade auflegt, sind ja schon echt abgefahren. Und ich muss sagen, dass ich auch die Center-Rotation von den Hawks ziemlich cool finde. Also das würden viele andere Teams gerne haben. Also
definitiv. Ja.
In der Liga gerade jetzt, also Deadman und Len zu haben, also vor allem Len, der hat jetzt gerade die letzten Spiele auch wieder richtig gut Dreier geworfen. Also der ist groß, der kann den Ring beschützen und der kann Dreier treffen, vor allem aus der Ecke. Und der hat jetzt die letzten Spiele wirklich viele mit einer guten Quote reingeschossen. Das würden sich bestimmt viele Teams auch wünschen und die Hawks haben das. Und es ist auch einfach so, wenn Teams eigentlich gerade in so einer Tank-Situation sind, dann solche Veterans im Team zu haben, die auch noch so eine moderne Rolle spielen können und dann eben da diesen Job machen, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Da haben sie auch noch mehrere davon. Dazu noch Vince Carter. Also die haben schon echt einen ganz guten Veteran-Core. Die waren ja so ein Team, wo ich gedacht hätte, sie würden bei der Trade-Deadline vielleicht ein paar Leute traden und sich nochmal Future-Assets holen. Aber wenn das so gut läuft und die jungen Spieler sich an der Seite von den Älteren dann so gut entwickeln, dann ist halt wirklich auch eine gute Entscheidung, die zu behalten und sie nicht zu verschachern. Nils, welches Team hat dir denn gut gefallen in dieser Saison?
Ja, die Bucks wurden ja schon genannt. Die würde ich auf jeden Fall auch mit dazu zählen. Also auch, weil sie so ein bisschen so aus dieser ewigen Mittelmäßigkeit rausgerutscht sind und jetzt wirklich zu einem Top-Team avanciert sind. Antetokounmpo mit dieser absolut krassen Saison und einfach diesen heftigen Rebuild, den sie gemacht haben. Wir haben auch schon einige Mal drüber gesprochen, das hat mir extrem Spaß gemacht. Dann sind es halt immer wieder so Schemes, wir haben es ja in verschiedenen Chats schon besprochen, im Podcast jetzt noch nicht, aber diese Defensivaktionen gegen Harden, jetzt einfach als sie gegen die Houston Rockets gespielt haben und sie ihn auf diese völlig andere Art und Weise verteidigt haben. Solche Sachen sind es irgendwie, die mir dann im Laufe der Saison einfach extrem Spaß bereiten. Und bei den mittelmäßigen Teams würde ich noch so die Brooklyn Nets dazu zählen. Die sind jetzt gerade wirklich wieder ein bisschen abgeflacht, aber diese ganze Story so, auch mit D'Angelo Russell, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ist auch so ein Team, ähnlich wie Jan das beschrieben hat bei den Hawks. Da siehst du die ganze Bank immer abfeiern. D'Angelo Russell, der wirft halt irgendwie so einen Floater und alle Spieler gucken irgendwie hoch in die Luft und so spielerisch im Sinne von, wo ist der Ball? Und andauernd solche Aktionen, also da merkst du halt einfach, das ist ein geiles Team, die haben Bock zusammenzuspielen und da ist einfach eine gute Kultur auch so. Das wird ja auch über die ganze Franchise gesagt, dass sie einfach ein gutes Training machen, einen guten Spieleraufbau haben und rundherum ja, das Ken Ganze
einfach gut funktioniert. Ist auch bekannt dafür, dass er sehr gut in der Spielerentwicklung ist.
Ja, und das merkt man auf dem Spielfeld. Also ich finde, man merkt, dass es den Spielern Spaß macht. Es sind viele Leute dabei, die anderswo schon so ein bisschen weg vom Fenster waren oder sich nicht so richtig entwickeln konnten. Und das sind so Storys, die mir einfach sehr gut gefallen. So. Und das in Verbindung mit gutem Basketball hat mir besonders viel Spaß gemacht.
Ja, also ich muss auf jeden Fall auch die Bucks nennen. Für mich ist da der Hauptgrund auch die Veränderung des Systems. Nils und ich haben vorher immer gesagt, die Bucks müssten anders spielen. Der Jason Kidd wurden einfach die Möglichkeiten nicht ausgenutzt. Und was die Bucks in dieser Saison gemacht haben, finde ich unglaublich gut. Und vor allem auch einfach dieses, ja, das Spiel weiterzuentwickeln. Also da habe ich gerade noch einen ganz interessanten Artikel gelesen, wo die Verteidigung der 76ers und der Bucks verglichen wurde. Die 76ers versuchen, jeden Dreier zu verhindern und die Bucks eben nur die Würfe von guten Dreierschützen. Und ansonsten sinken sie eben weit ab und lassen dann eben auch mal von einem Big Man, der Dreier schießt, aber eben nicht so viele, einfach 10, 12 Dreier zu. Sowas einfach zu sehen. Manchmal wird man dann eben auch gekillt, aber meistens klappt es eben. Also wie die Bucks spielen insgesamt. Wir haben das ja auch schon sehr detailliert besprochen und auseinandergenommen. Das hat mich sehr fasziniert. Und dann, ich muss noch sagen, ein Team, was ich die ganze Saison sehr gerne gesehen habe, waren die Houston Rockets. Ich mag es einfach sehr gerne, wie James Harden spielt, auch wenn es da viele Leute gibt, die es nicht so sehen. Aber immer wenn die Rockets spielen, dann schaue ich es mir eigentlich an, auch wenn, besonders wenn es gegen gute Teams geht, weil ich einfach finde, dass es einerseits sehr effektiver Basketball ist, auch wenn da nicht so viel gepasst wird, aber man nutzt einfach die Stärken der Spieler, die auf dem Feld sind, optimal aus mit James Harden. Und ja, wenn man dann eben auch noch so viel Erfolg hat, wie die Rockets es jetzt vor allem in der zweiten Hälfte der Saison hatten, dann ist das eben cool. Und ich muss einfach sagen, dass ich es sehr beeindruckend finde, wie Harden das macht. Ja, also auch wie er an die Freiwurflinie geht, ist für mich nichts, was ich nicht sehen will, sondern einfach, ich genieße diese Kunst, wie er das macht, wie er das nutzt. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr einfach auch mal in den Playoffs für die Rockets ganz gut läuft und Harden einfach mal Playoffs spielen kann, wo er auch in den Playoffs vielleicht der beste Spieler der Liga daneben ist, was er in den letzten Jahren nicht geschafft hat. Ja, ich würde sagen, kommen wir direkt zur nächsten Frage, denn direkt hinten dran gehängt, was war denn die größte Enttäuschung der Saison für euch? Vielleicht kann Olli einfach direkt nochmal wieder starten.
Also, wenn es um Teams geht, würde ich jetzt einfach mal die Celtics nennen. Also, ich habe tatsächlich deutlich mehr von den Celtics erwartet. Dieser Hickhack hat da dem Team echt geschadet. Also, wenn man die Playoffs im letzten Jahr betrachtet und sieht, wie die Saison jetzt gelaufen ist, sind das irgendwie zwei komplett unterschiedliche Teams. Also ohne Kyrie Irving war das euphorisch. Das waren junge Spieler, die bis ins Conference Final gekommen sind und erst an LeBron James gescheitert sind und denkbar knapp gescheitert sind. Und seitdem Kyrie wieder da ist, ist da irgendwie die Stimmung im Keller. Also irgendwie scheint das ja auch ansteckend zu sein. Also die jungen Leute haben irgendwie das Gefühl, nach diesen Playoffs brauchen sie eine größere Rolle im Team, müssen sich aber hinten anstellen, weil Kyrie wieder da ist, weil Hayward wieder da ist. Also irgendwie ist da einfach der Wurm drin und ich finde das super enttäuschend. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass das Team der absolute Wahnsinn wird. Also wenn die alle integriert sind, dass die richtig gut werden und dass die da auf jeden Fall um den Number One Spot irgendwie spielen, also dass die Top Seeder in die Playoffs gehen. Aber naja, jetzt sind sie tatsächlich ja an den Pacers vorbeigegangen und hätten dann ja Homecourt Advantage, aber wenn das so bleibt, dann müssten sie in der zweiten Runde gegen die Bucks spielen und nee, also.
Ja, die Pacers und die Celtics spielen heute Nacht gegeneinander. Also wenn der Podcast gehört wird, dann ist das Spiel schon gelaufen, aber die spielen heute Nacht gegeneinander und das wird natürlich nochmal sehr wichtig, da sie gerade den gleichen Rekord haben, wer dann eben Heimrecht bekommt. Und auch für den Tiebreaker ist es sehr entscheidend. Also wenn die Indiana Pacers das verlieren, dann haben die Boston Celtics eigentlich sicher Heimrecht. Weil bisher haben die Celtics 2 gewonnen, die Pacers 1. Aber mit dem Sieg der Pacers, falls sie es schaffen, würden sie dann eben ausgleichen. Und sie wären in Führung. Also dann würde es sehr nach Heimrecht für die Pacers aussehen. Also das wird super wichtig. Und nochmal zu den Celtics. Ich hatte vor der Saison gedacht, oder Nils und ich haben das, glaube ich, beide gesagt, dass sie in der Eastern Conference Erster werden, dass sie die Chance haben, sogar 60 Spiele zu gewinnen, dass der Kader das Potenzial hat, unglaubliche Lineups aufs Feld zu stellen. Und wir waren da auch sehr, sehr hoch. Deswegen sind die Celtics auf jeden Fall, finde ich, auch eine Enttäuschung. Und nochmal zu dieser Sache mit Kyrie und warum das nicht läuft. Ich habe gerade noch einen Podcast gehört, The Crossover mit Chris Mannix. Und da war Brian Scalabrine zu Gast und Brian Scalabrine schaut jedes Boston Celtics Spiel, ist Color Commentator bei den Celtics, hat auch für die Celtics selber gespielt und der hat nochmal gesagt, dass er glaubt, dass das größte Problem, was die Celtics haben, ist, dass sie, wenn es richtig schwierig wird, einfach nicht zusammenbleiben können, dass sie dann zerfallen. Er hat gesagt, es gab seitdem in der NBA ist kein Team, das so schlecht darin ist, Adversity zu handeln, also mit Schwierigkeiten umzugehen, wie die Celtics gerade in dieser Saison, dass sie in Phasen, wo man einfach mal zum Korb gehen muss und gute Würfe nehmen muss, dass sie lange Zweier nehmen, schlechte Würfe nehmen und dass Kyrie Irving auch da zu einem großen Teil beiträgt. Dass er teilweise eben auch in Phasen, wo er wirklich gefordert ist, dann eben schwierige Würfe nimmt oder einfach nicht auftaucht. Und er gibt Kyrie Irving auf jeden Fall eine große Mitschuld daran, dass die Boston Celtics ihr Potenzial diese Saison nicht ausgeschöpft haben.
Das ist auch die Frage, wie viel da eigentlich mit reinspielt, dass dass auch Spieler wie Tatum und Brown so ein bisschen in der Diskussion waren, ob die denn eventuell gegen Anthony Davis getradet werden. Und wenn ich da irgendwie als junger Spieler, der es im Jahr davor geschafft hat, in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise, wie gesagt, fast in die Finals zu kommen, wenn ich dann irgendwie so eine Nachricht bekomme, Tatum hat zwar gesagt, ja, ich kann nicht verstehen, wenn die mich dann zu den Pelicans schicken, ich würde es auch machen, aber irgendwie muss das doch auch frustrierend sein für so einen jungen Spieler, der in der kurzen Zeit schon so viel erreicht hat für den Verein, dass man, naja, einfach so weggeschickt wird dann für einen Star. Und das könnte natürlich auch noch eine Rolle spielen. Also, die Zahlen von Tatum sind ja schon wieder besser, aber die waren ja eine Zeit lang, waren die auch nicht wirklich beeindruckend.
Ja, aber er hat selber gesagt, er würde sich auch für Anthony Davis traden.
Ja, genau. Natürlich hat er das gesagt.
Jan, was meinst du denn? Sollten junge Spieler in der NBA einfach die Leistung bringen, egal was gerade um sie herum passiert? Oder kannst du das verstehen, dass da vielleicht Leistungen runtergehen, was ja bei den Lakers auch gesagt wird, wenn die Spieler auf dem Trade-Block sind?
Ja, ich glaube, dass es vor allem bei jungen Spielern schwierig ist, immer die Leistungen so abzurufen. Und bei Tatum kann ich es verstehen, vor allem, wenn die Rollen nicht so klar sind. Und man sieht da zum Beispiel bei Mannschaften wie den Clippers jetzt gerade, da ist Tobias Harris weg und es läuft bei denen gerade richtig rund, weil eben vielleicht auch die Rollen klarer sind. Und
ja, die haben seitdem Tobias Harris weg ist 17 gewonnen und 7 verloren.
Ja, und das ist eben, ist es manchmal besser, wenn nochmal ein Spot frei wird und junge Spieler können zeigen, was sie können. Und man hat ja auch letztes Jahr gesehen, da war gleich von am Anfang der Saison war viel mehr Raum für die Jungs. Dann mussten sie eigentlich liefern, hatten ja keine andere Wahl, wurden ins kalte Wasser geschmissen und haben dann einfach gezeigt, was sie können. Und dieses Jahr, wenn der Kader so voll ist, das kennt man ja selber auch, wenn man dann irgendwie weiß, man hat einen schlechten Tag und wird dann weniger Minuten kriegen oder die Bank ist voll und man ist auf irgendeinem Turnier mit einem 12-Mann-Kader, da kommt man einfach manchmal nicht so in seinen Flow und hat Probleme, seine Leistung zu bringen. Und man hat es ja auch bei Brown und den anderen gesehen, dass die einfach teilweise am Anfang ewig lang gebraucht haben, um irgendwie einigermaßen ins Rollen zu kommen. Und so gut wie im letzten Jahr ist es bei den Celtics einfach nie gelaufen.
Ja, dann würde ich gerne nochmal andere enttäuschende Teams hören. Nils, wen hast du denn auf der Liste?
Ja, bei den Celtics stimme ich natürlich auf jeden Fall auch total zu, aus auch den genannten Gründen. Gleichzeitig enttäuschend war ja auch immer eine Riesenstory die LA Lakers in diesem Jahr. Also in die Playoffs habe ich sie mir schon hochgerechnet vor der Saison. Wir hatten sie ja fast alle, auch die Tipps abgegeben haben auf der Topgang-Facebook-Seite und so weiter. Eigentlich hatten alle die Lakers drin. Es sah ja auch lange Zeit super gut aus bis zur Weihnachtszeit. Und alles, was danach abgelaufen ist, ist schon natürlich eine riesen Enttäuschung aus Sicht der Lakers auch gewesen. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sich da ein bisschen ins Fäustchen gelacht haben. Aber es war natürlich auch unglücklich mit LeBrons Verletzung und wirklich viele Spiele gefehlt und Lonzo Ball noch mit raus. Und dann haben sie es als Team eben nicht geschafft, halbwegs irgendwie diese Erfolgsstrecke noch aufrechtzuerhalten. Und auch dann nach Rückkehr von LeBron hat es alles andere als funktioniert. War auch aus der Hinsicht eine Enttäuschung spielerisch, dass LeBron das Team eben nicht im Alleingang nochmal so rausheben konnte. Also hat mich quasi auch enttäuscht, dass dieser Geist von LeBron, diese Unsterblichkeit, der Playoff-Mode, dass das alles so ein bisschen verpufft ist und jetzt ist irgendwie am Ende der Saison LeBron James doch ein Normalsterblicher. Also deswegen die LA Lakers hier auf jeden Fall nochmal genannt.
Ja, ich muss sagen, dass ich das gar nicht unbedingt so als so eine große Enttäuschung sehe. Aber ich habe die Lakers vor der Saison auf den achten Platz getippt. Und hätte man mir vor der Saison gesagt, dass LeBron James 20 Spiele verpasst, dann hätte ich die Lakers auch nicht in die Playoffs getippt. Und was jetzt danach passiert ist, nachdem die Lakers gesehen haben, sie sind auf jeden Fall raus, haben sie halt einfach angefangen, hart zu tanken, um einen guten Draftpick zu kriegen. Die Lakers haben auf jeden Fall dadurch ihre Chancen leicht verbessert, vielleicht Zion Williamson zu bekommen oder Ja Morant. Von daher sehe ich das jetzt als gar nicht so eine große Enttäuschung an. Und ich muss sagen, dass ich einfach die Saison, so wie sie gelaufen ist, LeBron James raten würde, einfach anders zu spielen. Etwas weniger Minuten, die offensive Rolle ein bisschen zu verkleinern und einfach mal wieder ein bisschen Defense zu spielen. Weil gerade mit einem jungen Team, man hat das letzte Saison schon bei Cleveland gesehen, 29. defensives Rating in der Liga und jetzt diese Saison bei den Lakers, geht er wieder nicht mit gutem Vorbild voran. Man kann einfach nicht mit jungen Spielern zusammenspielen, seine Rotations die ganze Zeit einfach nicht einhalten und dann den anderen die Schuld geben. Ich hatte da neulich was Witziges gelesen. LeBron blames. Also wie wrong und blames. Naja, Spaß beiseite. Also so eine große Enttäuschung für mich, die Lakers von daher nicht. Wie seht ihr das, Jungs? Findet ihr, die Lakers sind eine riesen Enttäuschung oder eher zu erwartender Kandidat gewesen, die Playoffs zu verpassen in der Situation?
Ja, für Lakers-Fans ist es natürlich eine Riesenenttäuschung. Die haben natürlich ganz andere Erwartungen gehabt.
Aber, ja, sicher, aber Olli, einfach nur mal, wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, so sieht der Kader aus und LeBron wird 20 Spiele davon verpassen, wäre es dann eine Riesenenttäuschung für dich, dass die Lakers
nein,
die...
Nein, überhaupt ja, nicht, gar keine Frage. Dann,
naja, also erstmal kannst du ja nicht sagen, es ist keine Enttäuschung, weil LeBron 20 Spiele verpasst hat. Man könnte ja auch sagen, hätte vor der Saison niemals denken können, dass LeBron 20 Spiele verpasst, weil es noch nie passiert ist.
Ja, das stimmt.
War eben immer gesund und die meisten Spiele, die man verpasst hat, waren, glaube ich, irgendwie 6 oder 7. Und also ich denke schon, dass man die Lakers als große Enttäuschung diese Saison ansehen kann, weil LeBron kommt auf keinen MVP-Ballot. Er kommt das erste Mal nicht in die Playoffs seit seiner Rookie-Saison. Also es ist, glaube ich, schon eine ziemliche Enttäuschung und das hätte, glaube ich, keiner so gedacht, dass das Ding so läuft.
Ja, das stimmt. Klar. Natürlich. Wenn man vor der Saison davon ausgeht, dass LeBron 80 Spiele macht, dann kann man sich schon als Enttäuschung bezeichnen. Das stimmt.
Und man konnte einfach nicht davon ausgehen, dass er 20 Spiele verpasst. Und die Spiele, die er jetzt am Ende verpasst, die verpasst er ja auch nicht wegen Verletzung, sondern wegen Tanking, was man eben auch dann doch nochmal als...
Ja, aber die Lakers haben gesagt, das ist wegen seiner Groin-Verletzung.
Ja, natürlich, aber...
Ja. Es ist Tanking, Jan, es ist Tanking, alles klar.
Im Endeffekt ist er fast 30
Spiele. Ich denke, er ist... Ich würde sagen, er ist körperlich wäre er in der Lage, im Playoff-Modus zu spielen, ne, im Moment.
Ja, aber seht ihr das denn eigentlich wirklich so? Also es gab Experten vor der Saison, die gesagt haben, also die Lakers auf dem dritten oder vierten Platz gesehen haben. Und das fand ich enorm übertrieben, wenn ich mir das Team so angeguckt habe, was die Lakers ohne LeBron letztes Jahr gerissen haben und was die Additions, was die, also Lance Stevenson, McGee und also ich fand das extrem optimistisch. Also ich habe tatsächlich immer eher so angenommen, ja, die werden wohl in die Playoffs kommen, aber das wird so also 6 bis 8 sein. Und von da sind sie so weit davon ja gar nicht mehr weg gewesen, weil sie einfach irgendwann dann auch aufgehört haben zu spielen und die hätten das vielleicht sogar noch schaffen können. Also ja, also ich hätte dieses Jahr tatsächlich das Geld drauf wetten können, dass LeBron nicht in die Playoffs kommt, aber mal ganz im Ernst, wer sieht denn dieses Team unter den ersten 4 im Westen? Also das finde ich fand ich total überzogen. Da hat man einfach irgendwie das, was in den letzten Jahren im Osten passiert ist, 1:1 auf den Westen übertragen und dass LeBron das schon wuppen wird. Und das Team ist vielleicht nicht schlechter als die Cavaliers im letzten Jahr, aber man kann das nicht einfach 1:1 übertragen, vor allen Dingen, weil man sich in einer ganz anderen Conference befindet und ganz andere Teams unterwegs sind. Also von daher fand ich das immer extrem optimistisch, viel zu optimistisch.
Ja, Jan, hast du noch ein Team, was dich diese Saison
ich
sehr
enttäuscht hat? Eine Sache sagen, die ich enttäuschend finde an der LeBron-Sache ist, dass LeBron seine erste Saison im Westen spielt und das auch seine erste Saison ist, in der er nicht in die Playoffs kommt. Das finde ich schon ein bisschen enttäuschend. Mhm. Was war die Frage gerade?
Ja, ob du noch ein anderes Team hast, das dich diese Saison total enttäuscht hat.
Also das waren eigentlich auch meine beiden Hauptkandidaten und ein Team, was mich noch ziemlich doll enttäuscht hat, sind die Pelicans.
Ja, das wäre auch meine erste Wahl gewesen.
Weil die Pelicans einfach zwei der besten 20 Spieler der Liga in ihren Reihen haben und einen der besten 3 Spieler der Liga in ihren Reihen haben und es einfach diese Saison so katastrophal gelaufen ist.
Ja, und weil sie auch in der letzten Saison in den Playoffs 4:0 in der ersten Runde gegen Portland gewonnen haben. Portland hat diese Saison 50 Spiele gewonnen, ohne den Kader signifikant zu verändern. Und die Pelicans haben 32. Das ist echt eine Enttäuschung.
Autsch.
Ja. Ja, und dann eben auch die Geschichte mit Anthony Davis, dass er weg will, das war einer der schlechtesten Moves in den letzten Jahren von irgendeinem Spieler. Anthony Davis hat sich da total verzockt. Das wird immer ein schwarzer Punkt auf seiner Karriere sein. Das wird ihm immer anhaften. Und er hätte einfach diese Saison vernünftig zu Ende spielen sollen und dann in der Offseason den ganzen Kram regeln. Das war echt schlecht. Das war noch schlechter, als Jimmy Butler das gemacht hat.
Ja, ja, definitiv. Es war, galt ja als Power-Move und mit der Ambition, dann auch vielleicht zu den Lakers zu kommen, etc. Ja, wir haben es alles durch, alles gesehen. Besonders als mich, als jemanden, der Anthony Davis in seinem Fantasy-Team hatte, war das auch sehr enttäuschend. Spaß beiseite, es ist einfach doof, so ein Starspieler auf der Bank zu sehen und so mit halber Kraft zu sehen, dann so 20 Minuten auf dem Feld. Es hat ihm auch nicht gut getan. Jetzt gab es ja auch diese Woche noch so einen Vorfall, dass ein Fan ihn angepöbelt hat und er nochmal einen Finger gezeigt hat, dafür auch eine $15.000 Strafe von der NBA bekommen hat. Das ist auch für ihn jetzt sicherlich keine schöne Saison. Ne? Und wir haben es ja bei anderen Spielern schon mal in ähnlicher Form, wenn auch etwas anders gesehen. Ich erinnere mich an Vince Carter, der bei den Toronto Raptors damals sehr, sehr unschön ausgestiegen ist, dann auch teilweise absichtlich nicht mehr gut gespielt hat, weil die ihn gar nicht traden wollten. An sowas fühle ich mich dann eben schon erinnert. Es ist halt blöd, wenn es halt irgendwann nicht mehr um Basketball geht, sondern so sehr um die Vertragssituation, was auch immer, dass dann eben Basketball hinten angestellt wird. Vor allem, wenn es eben um so ein großes Talent geht. Also, aber natürlich wird es für die Offseason nochmal wieder die große Geschichte, ne? Was passiert mit Anthony Davis? Wo geht er hin? Das können wir dann alles nochmal aufrollen. Wir und alle anderen, die sich mit der NBA beschäftigen.
Ja. Jungs, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Und die nächste Frage ist, welcher Spieler hat euch in dieser Saison total überrascht? Können wir einfach mal mit Nils anfangen? Nils, welcher Spieler hat dich in dieser Saison absolut umgehauen? Wer hat deine Erwartungen total übertroffen?
Buddy Hield. Ich finde, Buddy Hield entwickelt sich zu einem unglaublichen Spieler. Er schießt Dreier ohne Ende und wir hatten es diese Saison auf jeden Fall schon ein, zwei Mal besprochen, dieser Satz, ich glaube, er kam sogar von Vlade Divac, dass sie so ein bisschen den nächsten Steph Curry sich da erhoffen, wünschen und auch wenn er dann doch ein anderer Spielertyp ist und so weiter und so fort, er knallt die Dreier rein und er hat sein Spiel aufs nächste Level gehievt und ich glaube, dass auch die Spielerentwicklung danach aussieht, als wenn da noch mehr geht. Das wäre so...
Nils, wir hatten das jetzt schon öfter im Podcast, glaube ich, dieses Thema. Rana Diva hat das gesagt, der Owner von den Kings.
Sag ich es immer falsch? Ich sag's immer falsch, ne?
Ja, vor dem Trade, vor dem DeMarcus Cousins Trade mit den Pelicans, hat Rana Diva gesagt, dass sie sich erhoffen, dass Buddy Hield der nächste Steph Curry wird, genau.
Ja, ja, so war das Zitat richtig. Ja, und ich finde ihn richtig gut bei den Kings und er ist einer der Spieler, die mich ein bisschen geflasht haben dieses Jahr.
Ja, und man muss ja wirklich sagen, dass Buddy Hield diese Saison doch tatsächlich relativ nah an Steph Curry dran ist, vom Shooting her. Mhm. Seine Regular Season Stats sind 21 Punkte im Schnitt, 3,4 getroffene Dreier, 8 Versuche, 42,9 ist die Quote. Das ist doch von Curry eigentlich gar nicht so weit weg. Man muss natürlich schon sagen, dass Curry seine Dreier noch etwas anders nimmt und dass das Volume auch etwas höher ist, die Quote, glaube ich, auch etwas höher. Aber wenn man den nächsten Steph Curry sucht für sein Team, allein jetzt vom Shooting her, dann ist das doch gar nicht so schlecht. Mhm. Dianen, Jan, was sagst du, wer ist der überraschendste Spieler der Saison für dich?
Ja, da gibt es viele, viele Leute, die mir sehr gut gefallen haben. Buddy Hield auch. Und auch Siakam fand ich zum Beispiel total super. Aber für mich ist es das Überraschendste eigentlich, auch wenn er jetzt den letzten Monat oder ein bisschen länger einfach irgendwie Probleme zu haben scheint, ist Paul George, weil ich nicht gedacht hätte, dass Paul George... Oh, ja. So ein absolutes Top-Level in sich hat. Ich hatte ihn eigentlich jetzt in der letzten Saison, oder seine erste Saison in OKC, hatte ich ihn eigentlich gar nicht so als Top-10-Spieler irgendwie auf dem Zettel. Und wie er dieses Jahr gespielt hat, war wirklich aus meiner Sicht unglaublich. Es war echt ein Top-Level und mhm. Ich finde, man kann ihm auch total super zugucken, weil er auch so ein krasser Verteidiger ist und so ein heftiger Schütze. Also das war wirklich eine sehr beeindruckende Saison von ihm. Und deswegen ist er eigentlich für mich so der Überraschungsspieler. Ja. Ist ein bisschen schade, dass es im Moment bei ihm nicht so läuft. Und ich hoffe mal, dass es einfach demnächst wieder bei ihm abgeht.
Seitdem er von seiner Schulterverletzung eigentlich zurückgekommen ist, ne, hat er noch weiter ein bisschen Schwierigkeiten. Ist auch seine Effizienz auf jeden Fall deutlich runtergegangen. Er hat seit letzten 30 Spielen, hatte ich mal geguckt, noch so 40% Field Goal. Es ist eh bei ihm immer nicht ganz so hoch, weil er schon sehr viele Dreier wirft. Aber es ist definitiv alles noch ein bisschen runtergegangen von Seiten der Effizienz. Und er spielt nicht mehr auf diesem MVP-Level, das er am Anfang der Saison noch hatte. Ne? Also da ist er ein bisschen runter. Auch wenn ich sagen muss, dass er immer noch natürlich eine super Rolle spielt. Aber das ist natürlich jetzt auch in der Verbindung damit, dass die Oklahoma City Thunder eben nicht mehr so toll spielen, beziehungsweise nicht mehr so viele Spiele gewinnen. Ne?
Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass er einfach nicht mehr dieses Level spielt. Ja, und dass man
ja auf jeden Fall, das ist der Grund. Und auch, dass Russell Westbrook, so wie er spielt, einfach ein Negativfaktor für die Offense seines Teams ist. Ich kann ja einmal sagen, im Dezember 30,8 Punkte mit traumhaften Quoten, im Januar 29,6 Punkte mit traumhaften Quoten, 4,1 Dreier mit 44% getroffen. Im Februar 35 Punkte im Schnitt mit sehr guten Quoten, 5,4 Dreier pro Spiel geworfen mit 38,6. Das sind schon harten Zahlen gewesen. Dazu die krasse Defense. Also wenn er das bis zum Ende der Saison durchgehalten hätte, dann hätte man ihn in der MVP-Diskussion mitführen müssen. Wie du schon gesagt hast, Nils, durch seine Verletzung ist er da jetzt ein bisschen rausgerutscht und auch dadurch, dass die Thunder jetzt auch nachdem er wieder zurückgekommen ist, einfach nicht mehr wirklich erfolgreichen Basketball spielen. Olli, wer hat dich am meisten überrascht?
Ja, also Hield ist auch auf meiner Liste mit drauf, aber da wir den ja schon hatten, würde ich jetzt einfach mal Nikola Jokic auch nochmal reinschmeißen. Also fand ich jetzt wirklich absolut beeindruckend. Er ist in seinen Zahlen ja nochmal besser geworden zur letzten Saison und spielt ja wirklich auf MVP-Niveau. Also diese Saison hat er natürlich einige Leute vor sich stehen, aber wenn der in dem Alter, wenn der so weitermacht, also da frage ich mich gerade, wo da die Decke ist. Also ich finde das unglaublich, was der für Pässe spielt. Also das sieht auch das sieht so leicht aus. Das sieht aus, als hätte er einen Tennisball in der Hand und würde den da durch die Gegend schmeißen. Also ich finde das unfassbar. Also ich sehe dem so gerne zu. Der bewegt sich so behäbig, so langsam. Das ist alles so, die Dunkings von dem sehen so, man hat das Gefühl, er rutscht da gleich
Dunkings? Ab. Welche
Dunkings? Also wenn er da mal einen macht, das sieht aus, als würde er da irgendwie vom Ring abrutschen und gleich schwer auf den Boden knallen. Aber 20 Punkte im Schnitt, 7,4 Assists, fast 11 Rebounds. Wahnsinn. Und wie gesagt, wie alt ist er? 24, glaube ich, und was da noch kommen kann. Ich denke, es gibt definitiv Saisons in der Vergangenheit, wo der Mann in der Top 3 MVP-Diskussion dabei wäre. Dieses Jahr ist natürlich schwierig mit Antetokounmpo und Harden. Aber wie gesagt, also das ist super. Der Typ ist einer der Eckpfeiler des Erfolgs der Nuggets und deswegen macht es auch total viel Spaß, den Nuggets zuzugucken und Wahnsinnsspieler. Macht richtig Spaß zuzugucken.
Ich habe hier gerade gesehen, er hat diese Saison mehr Triple-Doubles als Dunks gemacht.
Mehr Triple-Doubles als Dunks,
ist geil. Das ist auch eine verrückte Statline. Wer ist es denn, wer ist denn dein Pick, Arne, für diese Frage?
Mein Überraschungsspieler, also ich habe da auch eine Menge Leute auf dem Zettel. Das ist ja auch so ein bisschen so, der Überraschungsspieler kann ja immer schon auch so ein bisschen Richtung Most Improved Player gehen. Von daher wäre Pascal Siakam da jemand, der da auf jeden Fall in Frage kommen würde, weil Pascal Siakam ja mein Most Improved Player ist. Ja. Aber ich habe da jemand anderes gewählt, nämlich Brook Lopez, weil Brook Lopez schon so lange in der Liga ist und eigentlich ein ganz anderer Spieler bisher war. Er war eigentlich jemand, der vor allem im Post agiert hat in den ersten Jahren seiner Karriere. Keine Dreier geworfen. Jetzt ist er der beste Stretch-Big der Liga. Ist der erste Spieler in der Geschichte der Liga, der 2 Blocks und 2 Dreier im Schnitt haben wird in einer Saison. Er spielt eine unglaublich gute Rolle bei den Bucks und ist ein sehr, sehr großer Faktor dafür, dass die Bucks so eine unglaublich gute Saison spielen. Er contestet die meisten Würfe der Liga und er ist so wichtig für die Bucks und das hätte ich vor der Saison einfach nicht gedacht, auch letztes Jahr bei den Lakers. Da hat er zwar auch schon Dreier geschossen, aber niemand hätte gedacht, dass er so eine Saison spielen kann und er verdient auch so unglaublich wenig. Also er ist einfach jemand wirklich, den hatte niemand auf dem Zettel und spielt so eine abgefahrene Saison, deswegen ist es Brook Lopez geworden.
Wie ist eigentlich die vertragliche Situation bei Lopez? Hat er einen Einjahresvertrag unterschrieben? Weißt du das?
Ich meine, nach dieser Saison ist er Free Agent, ja. Aber ich muss einmal nach. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Es ist, glaube ich, ein Jahr und ein paar Millionen, 4-5 Millionen. Ja. Ich schaue nochmal nach.
Ja, ja.
Vielleicht machen wir einfach mal mit der nächsten Frage nach. Wer war denn für euch der enttäuschendste Spieler dieser Saison, von dem ihr einfach viel mehr erwartet hättet? Da kann ja einfach Nils nochmal starten.
Die Frage hatte ich mir vorher gar nicht rausgesucht, doch größte Enttäuschung hatte ich nur mit Teams. Da muss ich nochmal kurz überlegen. Vielleicht kann man mal jemand von euch kurz übernehmen.
Ich habe tatsächlich auch nur ein Team rausgesucht.
Oh ja, dann haben wir das nicht so gut kommuniziert. In dem Fall mache ich einfach mal...
Dann sage ich dazu was.
Ja. Los, leg los.
Ich hab mir das vorher auch nicht rausgesucht, aber da kann... Also bei der größten Enttäuschung der ganzen Saison kann es eigentlich nur einen geben und das ist John Wall.
Wegen einer Verletzung?
Ah, das würde ich nicht sagen. Nur einen? Nur einen? Wirklich nur einen? Anthony Davis?
Ey, Anthony Davis, das war auch großer Mist, aber John Wall, ich meine, Anthony Davis, für den kann man im Sommer wenigstens noch eine Menge kriegen und John Wall, ich meine, erst kommt er fett ins Camp, dann spielt er eine total beschissene Saison und jetzt hat er noch eine gerissene Achillessehne. Der Typ ist nun wirklich gar nichts mehr wert. Und das ist, ich glaube, da würde ich die Anthony Davis-Situation, nehme ich da aber 10-mal lieber.
Wir vergessen Carmelo. Carmelo ist ja...
Ja, aber Carmelo ist ja schon, der war ja schon fertig, der wurde ja schon von Atlanta gewaved. Und wer von Atlanta gewaved wird, dann, da kann man auch nichts mehr zu sagen.
Aber, ja, also Carmelo Anthony sind wirklich...
Aber das Ding mit John Wall,
also das...
Ja gut, okay, es ist...
Dieser dicke...
Bestätigt er ihren Trend, ja.
Dieser dicke Vertrag, der dann noch die nächsten 5 Jahre in den Büchern steht und was diese Saison so gelaufen ist mit ihm, ich glaube, also enttäuschender als Spieler kann es nicht gehen.
Naja, also es lief die Saison sicherlich nicht so gut. Die Verletzung ist aber natürlich einfach ein Unglück, ist natürlich auch enttäuschend, dass es zu einer Verletzung kommt, aber dafür kann er jetzt letztendlich nichts. Es sei denn, er hat da irgendwie einen Boogie-Woogie in seiner Dusche getanzt, in der sich das Kreuzband
gerissen hat. Allein schon, dass diese Verletzung zu Hause irgendwie passiert. Ich meine, wenn er Jared Allen ins Gesicht dankt und reißt sich dabei die Achillessehne von mir aus, aber so wie das gelaufen ist,
das ist ein bisschen wie der Bowling-Unfall von
Andrew Bynum.
Von Andrew Bynum, genau.
Und dann wurde er hinterher beim Tanzen noch gesehen. Ich habe noch einmal den Nachtrag zu Brook Lopez. Also diese Saison verdient er 3,3 Millionen und ist nach der Saison unrestricted free agent. Und
da wird es ein bisschen mehr Geld geben.
Also er ist 30, wird dann nächste Saison 31, aber es wird mehr Geld geben für ihn. Ja, das wird eine interessante Free Agency für ihn. Ja, ich habe auch noch einen enttäuschenden Spieler der Saison. Und also ich muss auch sagen, John Wall auf jeden Fall, Anthony Davis auch auf jeden Fall. Aber mein enttäuschendster Spieler ist Russell Westbrook, weil er vor 2 Jahren noch MVP war mit seinem Triple-Double im Schnitt. Und einfach zu sehen, dass jetzt, wo Paul George raus ist, die Thunder einen absoluten Absturz machen mit ihm als Leader und da überhaupt gar nichts mehr gewinnen können. Die Thunder können mal froh sein, dass die Saison nicht noch ein bisschen länger geht, sonst würden sie die Playoffs vielleicht sogar noch verpassen. Also ich finde es sehr enttäuschend, wie er spielt, was für Entscheidungen er trifft, welche Würfe er nimmt. Also es ist nicht so, dass ich das in den letzten Jahren nicht auch schon gedacht habe, aber er war halt der MVP, er war der Most Valuable Player der Liga und jetzt zu sehen, auf welchem Level er gerade spielt, also welche Entscheidungen er trifft, welche Würfe er nimmt und seine Quoten zu sehen, auch wenn es jetzt in letzter Zeit ein bisschen besser geworden ist, ich finde es schon eine ziemlich große Enttäuschung, dass jemand, der vor 2 Jahren zum MVP gewählt wurde, sein Team nicht mehr zu Siegen führen kann. Ich habe da gerade das Spiel gesehen, OKC gegen Dallas, da waren Paul George und Russell Westbrook beide dabei und bei den Dallas Mavericks, da hat Salah Mejri gespielt und auf Guard waren da Burks und der Rookie Point Guard, wie heißt er nochmal, Brunson. Und die Thunder, die haben so schlecht gespielt und Russell Westbrook hat so schlecht gespielt und er nimmt so viele Würfe und Steven Adams nimmt nie mehr als 13 Würfe und es ist einfach eine absolute Katastrophe. Also,
aber ich würde an der Stelle ein bisschen Westbrook in Schutz nehmen wollen, wenn ich darf.
Ja, mach's.
Ja, also ich, also einfach nur von daher, dass Westbrook ja schon einfach einen sehr, sehr großen Anteil generell am Spiel der Oklahoma City Thunder hat. Er hat durch seine Punkte, durch die Assists, durch die Rebounds durch sein ganzes Spiel, sein Playmaking, unheimlich viel Anteil an jeder Aktion, die stattfindet. Und außer Westbrook und Paul George ist da halt einfach nicht viel Offensive vorhanden. Also ich möchte einfach mal behaupten, wenn Westbrook raus wäre und nur Paul George auf dem Feld stehen würde, dann würden sie auch diese ganzen Spiele verlieren. Weil Westbrook halt für viele Sachen auch der Creator ist und auch für viele Sachen, von denen Paul George letztlich profitiert. Und das ist die eine Sache mit Adams, da stimme ich dir auch völlig zu, dass man den eigentlich mehr einsetzen könnte, müsste. Aber eine andere, dass die Thunder eigentlich viel zu wenig Shooting haben und Westbrook, glaube ich, auch relativ viele Würfe nehmen muss, damit überhaupt mal jemand da den Ball draufknallt von draußen. Weil außer Paul George ist da halt echt nicht so viel Shooting vorhanden und sie haben ja wirklich offensive Probleme, die Offensive in Gang zu bringen. Also nicht alles von dem, was Westbrook macht in der Offensive, was auch mal eine schlechte Entscheidung sein mag, ist nur auf seinen Schultern zu lasten, sondern es hängt auch ein bisschen mit der Zusammenstellung des Teams zusammen, die offensiv teilweise doch eben nicht so glücklich ist.
Ja, er hat ein offensives Rating von 104. Das ist unterirdisch. Es ist das zweitschlechteste offensive Rating seiner Karriere nach seiner Rookie-Season. Seine Quoten sind einfach unterirdisch. Also selbst wenn man nicht so viele offensive Spieler im Kader hat. Aber wenn jemand 28% Dreier nimmt, dann sollte er einfach nicht so viel schießen wie Russell Westbrook. Das ist einfach nicht zu entschuldigen. Er nimmt 5,6 Dreier und er schießt 28%. Das ist mehr oder weniger wie Turnover. Und dann wirft er 42% aus dem Feld und 65% von der Freiwurflinie. Er kommt kaum noch zum Korb. Und er nimmt eben auch viele von diesen Würfen einfach total, also ohne irgendwelche Not. 10 Sekunden auf der Wurfuhr und nimmt ein Fadeaway gegen den Mann. Und das in einem Spiel, wo Dwight Powell und Salah Mejri Steven Adams verteidigen und die haben keine Chance. Die haben die Hose gestrichen voll. Die wissen überhaupt gar nicht, was sie machen sollen, wenn Steven Adams den Ball bekommt. Steven Adams müsste entweder 50 Punkte machen oder jeden Angriff gedoppelt werden und den freien Mann finden. Und er bekommt einfach nie den Ball. Er hat in dem Spiel schon 20 Punkte oder sowas gemacht. Aber wenn man das einfach sieht, wie die Thunder spielen immer gleich, egal wie der Gegner ist. Und es ist einfach, es ist eine Katastrophe mit dem Coach Billy Donovan und mit der Entscheidungsfindung von Russell Westbrook. Und mit so einem Point Guard und mit so einem Kader kann man einfach nicht Champion werden und da kann man einfach auch nicht besonders viel mit reißen. Also die Thunder haben einfach Glück gehabt, dass Paul George die Saison auf einem unglaublichen Level gespielt hat. Ansonsten hätten die auch gut die Playoffs verpassen können mit diesem Kader und Russell Westbrook.
Du hörst dich gerade an wie ein Twitter-Account von Kevin Durant, sorry.
Also würdest du Billy Donovan nicht als Coach of the Year vorschlagen?
Auf keinen Fall. Ich habe gerade tatsächlich einen Podcast gehört, wo das jemand gemacht hat. Ich habe gedacht, was ist mit dir los? Oder mit Ihnen? Oh mein Gott. Billy Donovan Coach of the Year, dann kann man den Award jedem geben. Also wirklich. Hm. Ja. Nee.
Vielleicht sollten also Sie selbst... Vielleicht sollten sie die Triangle Offense einführen.
Ja, so ein Quatsch brauchst du auch nicht erzählen, denn echt. Triangle Offense ist auch Quatsch. Aber
hey, wenn man... Die Bulls haben 6 Meisterschaften gewonnen.
6 Meisterschaften.
Mann, ey, und du sagst, das ist... Ey, Tex Winter würde sich im Grab umdrehen, wenn er dich hört. Das ist Quatsch.
Ja, der Letzte, der es versucht hat, ist mittlerweile im Ruhestand, Jan. Da landest du auch bald, wenn du weiter so einen Quatsch redest.
Ja, es gab mal einen ganz guten Podcast von The B-Ball Breakdown, wo Coach Nick so ein bisschen erzählt hat, dass eine Triangle Offense auch sehr, sehr gut mit viel Shooting laufen kann und dass man es einfach nur entsprechend laufen muss. Aber vielleicht ist die Zeit für Triangle Offense einfach vorbei. Es geht ja
auch. Ja, die Warriors haben auf jeden Fall immer Prinzipien genutzt, seitdem Kerr da ist, der Triangle Offense. Da Steve Kerr ja auch bei den Bulls gespielt hat. Aber er hat es einfach sehr vereinfacht. Mhm. Er hat einfach nur bestimmte Elemente, zum Beispiel den High Post, damit eingebaut. Und die eigentliche Triangle Offense, wie die Bulls sie gespielt haben, ist für viele Spieler heutzutage einfach viel zu kompliziert. Mhm. Vor allem, weil so viele Spieler auch immer nur so kurz bei den Teams sind und es so viel Player-Movement gibt. Und um eine richtige Triangle Offense einzuführen, braucht man einfach eine Zeit lang. Wenn man da ständig neue Spieler nur im Kader hat, dann muss man was Simpleres spielen. Jo. Ja, Jungs, dann würde ich ganz gerne mal mit euch zur nächsten Frage kommen. Und zwar, das können wir so ein bisschen kürzer halten. Findet ihr, es gibt gerade so einen richtigen Bösewicht der Liga, einen Villain, jemanden, der so wie vielleicht Dennis Rodman das eine Zeit lang gemacht hat, oder Ron Artest, jemand, gegen den keine... Charles Oakley, gegen den keiner spielen will, Charles Barkley auch, gegen den keiner spielen will, den alle auf dem Feld ziemlich scheiße finden oder auch abseits des Feldes. Habt ihr da jemanden, der euch sofort in den Sinn kommt? Ihr könnt auch gerne einfach nur den Namen nennen. Wir brauchen da jetzt nicht so ausführlich drüber reden. Hat da jemand einen, Nils?
Ja, ich hätte Patrick Beverley anzubieten, einfach weil er so ein absoluter Hustler ist. Diese ganzen Fouls, die er an Westbrook schon gemacht hat und wie Westbrook dann immer durchdreht. Dann sein Trash-Talk jetzt aktuell gegen die Lakers, von wegen, wir sind das beste Team in L.A. Und der ist schon jemand, der auf jeden Fall Edge hat, der an die Grenzen geht und teilweise darüber hinaus. Und der hat auf jeden Fall für mich schon so einen gewissen Bösewicht-Status erreicht mittlerweile.
Und Olli?
Naja, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile schon geändert hat, aber Durant hat genauso viele technische Fouls wie Draymond Green. Die haben beide 15 technische Fouls diese Saison. Und das spielt halt so ein bisschen... Also die sind, das ganze Team wird ja von vielen so als das Villain-Team angesehen. Jetzt ist da auch noch Cousins mit in der Mannschaft mit drin. Und Durant ist so dünnhäutig, also ja nicht nur auf dem Feld, sondern eben auch abseits des Feldes. Also auch in den Interviews ist er total pissig. Und er verspielt sich halt auch gerade eine Menge Kredit irgendwie. Also Draymond Green kennen wir nur so, von daher bin ich da nicht überrascht. Und er ist halt so ein Dennis Rodman-Typ. Aber Durant wird da irgendwie immer schlimmer. Also... Der ist halt auch so ein bisschen so ein Villain, guter Spieler.
Kevin Durant ist dein Villain, oder was?
Ich mag ihn eigentlich ich mag seine Spielart total gerne und sehe ihn eigentlich gerne spielen, aber irgendwie, jetzt ist er letztens ja auch vom Platz geflogen. Was hat er denn da gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Da ist er ejected worden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da los war. Und es ist halt so ein bisschen, es ist dieses Mimimi so ein bisschen und alle, ne, keiner mag mich und auf dem Platz werde ich auch nicht so angenommen, wie ich angenommen werden sollte. Das ist gerade so ein bisschen viel.
Jan?
Ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwie so wie früher ist es einfach nicht mehr. Irgendwie, da gab es noch Leute wie Bill Laimbeer. Mahorn und Oakley und da gab es eben auch ein paar Leute, die wirklich in jede Halle gekommen sind und nur ausgebuht wurden und so richtig verhasst waren. Und irgendwie, vielleicht ist Draymond Green noch so ein bisschen so ein Typ, der einfach extrem unbeliebt ist und der auch mal ein paar Cheap Shots macht, aber eigentlich haben sich die Leute alle doch heutzutage relativ gern und ja, irgendwie fehlt es dem Spiel vielleicht auch so ein bisschen.
Ich habe gerade erst so eine Rivalry, diese Bulls, Pistons Rivalität, mir so eine Doku darüber angeguckt. Das ist ja wirklich ein komplett anderer Schnack. Das ist ja, die haben sich ja geprügelt auf dem Feld, die haben sich ja geschubst die wollten sich wehtun. Das ist ja heute komplett anders. Also da ist ja Draymond Green, ist dagegen ja Kindergarten.
Ja, aber Jungs, vermisst ihr das? Vermisst irgendeiner von euch das? Also ich vermisse das nicht, muss ich sagen.
Ja, so ein Typen wie Bill Laimbeer, nee, auf gar keinen Fall.
Ach, es hat schon was gehabt irgendwie.
Ja, ich weiß nicht. Also ich sag nicht, dass ich möchte, dass die Spieler sich gegenseitig wehtun, sondern es geht mir eher so darum, ich finde diesen Walk-off von den Bad Boys damals, als sie 4-0 gegen die Bulls verloren haben. Da sind sie ja am Ende sind sie ja vom Feld gegangen, ohne denen die Hand zu geben. Ich finde, das ist
vor Ende des Spiels, ne? 7 Sekunden waren noch.
Ja, irgendwie. Auf jeden Fall nach dem letzten Sieg von den Bulls. Da sind sie einfach vom Feld gegangen. Das finde ich extrem unsportlich und hat irgendwie auch in der Reputation von...
Aber irgendwie findest du es auch ganz geil, ne?
Ja, irgendwie finde ich es auch ganz geil. Also, muss ich ehrlich sagen. Und, ich meine, immer wenn ich ein Bild von Bill Laimbeer sehe, denke ich nur so, ja Mann, das war irgendwie, war es auch eine geile Zeit. Und
Laimbeer war auch ein krasser Spieler.
Also ja, er war ein krasser Spieler und er war einfach auch jemand, den die anderen Leute einfach wirklich gehasst haben. Wirklich gehasst haben. auch nicht nur, also Larry Bird würde niemals mit Bill Laimbeer ein Bier trinken, auch nicht 30 Jahre nachdem. Und
das würde ich gerne mal wissen. Das wäre echt mal eine interessante Frage. Aber kommen wir mal zur nächsten Frage, Jungs. Wer bekommt denn die nächste Last Dance Season à la Dirk Nowitzki und Dwayne Wade? Wer ist der Nächste, der einen richtig schönen Superstar Hall of Fame Abgang bekommt?
Da kann es doch eigentlich nur noch den Vince Carter jetzt geben, oder? Also ich war dieses Jahr schon ein bisschen irritiert, dass er so sehr unterging in dieser ganzen Dwayne Wade und Dirk Nowitzki Abschiedstour. Also ich meine, Nowitzki hat ja auch noch nicht gesagt, dass er aufhört. Vince Carter hat es jetzt auch noch nicht gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass er noch ein Jahr spielt. Und dann fände ich es wirklich schon angebracht, weil er so viele Jahre jetzt in der NBA ist. Er hat in den Anfang der 2000ern einfach absolut heftig gespielt und sowohl bei den Raptors noch als auch bei den Nets waren das ein paar unglaubliche Saisons, die er gespielt hat. Die ganzen Dunks, die er uns geschenkt hat. Ich würde es mir für Vince Carter auf jeden Fall wünschen.
Aber ich glaube, Vince Carter ist da nicht der richtige Spieler, ehrlich gesagt.
Ich glaube auch, dass Vince Carter schon zu lange diesen Roleplayer-Status hat. Also er macht das schon so lange, dass er irgendwie so von der Bank kommt und wenige Minuten spielt. Ich glaube, man braucht diesen absoluten Hall of Fame-Status und doch noch ein bisschen Relevanz.
So, und das letzte Mal, dass Vince Carter 20 Punkte im Schnitt hatte, war vor 10 Jahren. Ja. Wow. 2008, 2009.
Krass.
Wo hat er da gespielt?
Bei Orlando New Jersey noch. Und dann Orlando hatte er 16-6, 15-1.
Okay.
Und von da an ging es nur noch bergab. Und also er hat seit mit dieser Saison zusammen seit 5 Jahren unter 8 Punkte im Schnitt.
Aber er hat trotzdem lange Zeit noch ein sehr gutes Niveau gehalten. Also er hatte dann irgendwann diesen Sprung nach unten quasi von Superstar auf Roleplayer. Aber ist dann wirklich lange Jahre noch ein guter Roleplayer geblieben. Auch bei den Grizzlies fand ich ihn noch sehr, sehr stark.
Bei den Mavericks auch. Jungs, um es einmal kurz abzukürzen. Glaubt irgendwer, dass tatsächlich Vince Carter diesen Abgang bekommt?
Nee.
Ich glaube es nicht. Ich glaube, Vince Carter wird einfach aus der Liga gehen. Er wird einfach weg sein. Er wird einfach sagen, so, das war's für mich. Und dann
also
war's
ein bisschen
das.
Wie bei Grant Hill, ne?
Der war ja auch schon. Ja, so ein Abgang wie Wade und Nowitzki diese Saison bekommen eben nur ganz wenige Spieler. Und von daher müssen wir da nochmal weitersuchen. Wer hat noch einen Vorschlag?
Ist ja Chris Paul.
Ja.
Ja, Chris Paul kann einfach keiner so richtig leiden, ne? Nur die offiziellen.
Ich glaube trotzdem,
dass spielerisch verdient hätte es.
Ich glaube trotzdem, dass er irgendwie. Also, ich glaube. Ich weiß nicht, ob Wade auch immer so unbedingt jedermanns Spieler gewesen ist.
Ich glaube, der war schon ziemlich beliebt. Also gerade in irgendeinem Podcast letztens noch gehört, dass da sagte auch einer, wer könnte ihn nicht mögen. Also ich meine, gab schon Situationen, ich bin auch kein großer Heat-Fan gewesen, gerade die Zeit, wo LeBron da auch rumhing und die da einen auf Best Buds gemacht haben und ich erinnere da nur an das Erkältungsspiel von Dirk Nowitzki, da hat er ganz viel verloren, aber ich glaube, der ist allgemein ziemlich beliebt gewesen. Und ich finde auch, dass er das gut macht, so seine Abschiedstour. Also wirklich, wirklich sympathisch eigentlich. Also so sympathisch habe ich ihn in den letzten Jahren gar nicht kennengelernt.
Hm. Ja, Wade hatte eindeutig die bessere Karriere als Chris Paul, besonders wenn es ums Gewinnen geht, ne? Also die Zahlen sind bei Chris Paul natürlich auch schon sehr beeindruckend, aber Wade hat schon einen Titel mit Shaq gewonnen, dann noch zwei mit LeBron James. Und das macht natürlich schon eine Menge aus, was so das Standing angeht. Aber ich denke auch, dass Chris Paul ein Spieler sein könnte, der so eine Abschiedstour vielleicht bekommt. Es wird natürlich sehr daran auch liegen, wie es jetzt noch mit den Rockets läuft. Ne? Also mein Tipp wäre eigentlich, dass der Nächste, der so eine Abschiedstour bekommt, vielleicht LeBron ist.
Ja, habe ich auch gedacht.
Dass es bei Chris Paul vielleicht auch eher so ist, dass er jetzt die nächsten Jahre so ein bisschen nachlässt. Und was Wade natürlich auch getan hat, Nowitzki auch getan hat, aber ich würde doch trotzdem sagen, dass Wade und Nowitzki noch ein bisschen über Chris Paul stehen, vor allem wegen dem Erfolg. Nowitzki mit seinem unglaublichen Titel, Wade mit 3. Chris Paul stand auch nie so richtig im Spotlight. Die New Orleans-Jahre waren doch ziemlich blass. Jetzt auch bei den Clippers nie den großen Wurf geschafft. Vor dem letzten Jahr noch nie in den Conference Finals gewesen. Und das sieht bei Nowitzki und Wade doch schon ein bisschen anders aus. Nowitzki war MVP und ist in der Scoring-Liste so weit oben. Klar, Chris Paul bei den Assists. Aber ja, ich habe das Gefühl, ja, LeBron wird der Nächste sein, der so eine Abschiedstour bekommt. Und die wird dann richtig krass sein.
Also wenn's die nicht, von LeBron wird die größte aller Zeiten wahrscheinlich.
Wenn es nicht Chris Paul ist, dann ist der Nächste LeBron. Weil sonst sehe ich da keinen, der...
Nee, es gibt keine anderen Kandidaten eigentlich. Ja. Ja, dann nächste Frage. Welches Team wird dominieren, wenn die Warriors jetzt in der Offseason Kevin Durant verlieren?
Ich würde jetzt einfach mal... Du sagst die Warriors?
Ich sag, die Warriors werden trotzdem gut bleiben. Ich glaube, die drehen das so.
Aber
auch wenn Durant weggeht, werden die Warriors, glaube ich, immer noch...
das dominierende Team sein.
Okay. Ja, dominant vielleicht. Also ich mache immer einen etwas gewagteren Tipp oder vielleicht genauso gewagt und nehme die Boston Celtics. Die holen sich nämlich in der Offseason dann schön Anthony Davis, lösen ihre Chemistry-Probleme und haben dann plötzlich ein richtig abgefahrenes Team mit Kyrie Irving, Anthony Davis, mit Tatum und Brown und Al Horford, den sie auch noch irgendwie halten können.
Wen geben sie nochmal weg?
Wen geben sie weg?
Ja, hauptsächlich Draftpicks, ne? Draftpicks, Draftpicks, Draftpicks.
Draftpicks und Aaron Baines.
Ja, das habe ich mir nicht so genau überlegt.
Es wird so krass, ey.
Ey, Aaron Baines können sie nicht wegtraden, Mann. Aaron Baines ist zu wichtig für die Celtics. Ganz ehrlich. Nein, nein, war Spaß. Olli, wer dominiert denn, wenn die Warriors nächstes Jahr nicht mehr das beste Team sind?
Ich finde das super schwierig, das zu sagen, weil man eben, wie gesagt, überhaupt nicht abschätzen kann, wer wohin geht, wer wo bleibt. Durant ist ja jetzt irgendwie gestern gesehen worden, wie er mit LeBron so chitty-chatty, da haben sie die Hände vors Gesicht gehalten, gehen sie jetzt auch schon davon aus, um Gottes willen, geht er doch zu den Lakers oder sowas. Ich finde es total schwierig. Ich fände es total schön, wenn es kein Team wäre, das total dominiert, sondern wenn so eine gewisse Ausgeglichenheit einfach mal wieder da wäre, Teams irgendwie so auf vier, fünf Teams auf einem Level, so. Also, weil das einfach, so sehr ich das auch genossen habe, wie gesagt, weil ich auch in den 90ern schon Warriors-Fan war, ist auch ein schöner Basketball gewesen, den die da gespielt haben, aber irgendwann wird es dann halt auch langweilig. Ich wohne nun mal nicht in San Francisco. Ich will auch gerne mal einen anderen Meister wiedersehen und weil es dann einfach spannender ist. Und deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn die Warriors dieses Jahr ins Finale kommen, aber vielleicht sogar schon den Staffelstab abgeben. Also wer weiß. Also, aber ich glaube eben nicht, dass die Bucks wirklich so ein Team dafür sind, um über Jahre jetzt den Basketball zu dominieren. Da kommt es auch immer drauf an, wer da noch besser wird im Team oder wer da noch dazukommt. Und wie wir ja vorhin gesagt haben, Lopez geht vielleicht schon wieder, weil er ein besseres Angebot von einem anderen Team bekommt. Da kann sich so viel tun. Aber ich bin da so ein bisschen bei Nils. Wenn die Celtics wirklich das machen können, was in der Vergangenheit auch vermutet wurde, wenn sie Draftpicks abgeben können, ein paar Spiele abgeben können und Anthony Davis bekommen, dann sind die auf jeden Fall ein Kandidat für 2-3 Meisterschaften.
Ja, interessant. Ich habe die Boston Celtics irgendwie nicht mehr so richtig hoch auf meiner Liste, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie ein sehr starkes Gefühl, dass Kyrie Irving nach der Saison weggehen wird. Die Saison war, glaube ich, einfach nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und die Bucks wären da erstmal mein Tipp, weil Giannis so jung ist, weil das sich so gut entwickelt, weil die einen ganz klaren Plan haben und genau wissen, wo sie hinwollen. Und ein anderes Team, das ich noch sehen könnte, das stark nach oben kommt, sind die LA Clippers. Ich glaube, die LA Clippers haben die Chance, richtig gut zu werden. Und vielleicht können sie es schaffen. Vielleicht noch nicht in der nächsten Saison, aber ich glaube, dass sie in der Free Agency ganz schön für Furore sorgen können. Dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen auf meinem Zettel, glaube ich.
Ich wollte noch kurz was zu Golden State sagen. Warum ich gesagt habe, es ist Golden State, weil ich glaube, die haben dieses Jahr einfach diese stimmt im Team einfach nicht mehr so ganz. Man sieht es ja auch am Record. Und ich glaube, dass es bei Golden State, dass die immer noch ein attraktiver Standort für einen Free Agent sind, weil ich glaube, dass das eben eher eine Chance ist, wenn Durant weggeht, dass sie wieder einen anderen Stil spielen und wenn sie dann ein paar von ihren Jungs halten und wieder ein bisschen Cap-Room frei haben. Ich glaube, das will ich erstmal sehen, dass die Celtics besser oder die Bucks besser werden als die Warriors im nächsten Jahr.
Ja, das finde ich sehr interessant, Jan. Die Warriors werden in der nächsten Saison sowieso schon anders aussehen, weil DeMarcus Cousins wahrscheinlich woanders hingeht. Denn die Warriors können DeMarcus Cousins nur 125% von dem anbieten, was er in dieser Saison verdient hat. Das wird wahrscheinlich zu wenig sein, um ihn zu halten. Aber ohne Kevin Durant würde ich die Warriors auch gerne mal wieder sehen. Einfach mal sehen, was Steph Curry und Klay Thompson machen, wenn sie einfach wieder mehr Verantwortung tragen müssen. Das wäre schon sehr interessant. Aber es ist schon schwer zu sehen, dass die Warriors das tatsächlich packen. Diesen Turnaround bei den ganzen starken Teams, die gerade kommen, mit so vielen jungen Spielern. Steph Curry ist über 30, Thompson wird auch nicht jünger. Muss man mal sehen. Aber Kommen wir zur nächsten Frage, Jungs. Wer hatte den besten In-Your-Face-Dunk in dieser Saison? Den Dunk, den müsste man sich dann halt hinterher bei YouTube angucken. Wir sagen einfach, wer über wen gestopft hat. Das kann man bei YouTube, das kann man bei YouTube einfach so eingeben. Und
da können Sie auf der Facebook-Seite einfach auch nochmal posten.
Das können wir auch noch machen, genau. Also mein absoluter Favorit, und ich habe mir alle Dunks angesehen, es war eine super harte Recherche, ich habe mich richtig reingekniet und habe dabei sehr viel Spaß gehabt natürlich. Ist natürlich cool, wenn man Basketball recherchiert. Ich habe mir alle Dunks angesehen und der beste In-Your-Face-Dunk in dieser ganzen Saison war Donovan Mitchell über Maxi Kleber. Kommt von der rechten Seite, macht einen Crossover gegen Luka Doncic, geht zum Korb, springt von super weit mit beiden Beinen ab, holt weit aus. Kleber kommt genau hoch und will ihn blocken, ist mit der Hand über dem Ring und Mitchell stopft das Ding richtig schön rein. Das war mein Favorit in der Saison. Ich habe da ja noch ein paar andere, die ich mal nennen würde, aber das war für mich der schönste, beste. Vielleicht können die anderen nochmal sagen, was ihr da so habt. Olli, wen hast du?
Also es gibt auch einen schönen von Donovan Mitchell gegen JaVale McGee. Ich habe viele Antetokounmpo-Dunks gesehen und da ist mir einer.
Ja, aber einer, der dir am besten gefallen hat.
Ja, da war einer, der, ich habe sie nicht alle gesehen, das war gegen John Lawyer. Müsste man sich einfach angucken. Also das.
Oh
war
ja,
einfach,
der ist bei meinen besten 7 auch dabei.
Der war krass.
Also Antetokounmpo kommt von der linken Seite, geht zum Korb, springt auch perfekt hoch, um ihn zu blocken. Und der Dunk hat mich sehr erinnert an Russ. Von den Orlando Magic vor 2-3 Jahren, als er noch in Toronto gespielt hat, wo er den Ball so super weit nach hinten zieht.
Genau.
Und das Ding rein dank über Kenneth Faried. Nils, wen hast du? Besten Dank.
So ein In-Your-Face-Dank ist ja eine Sache, die im Spiel gar nicht so häufig passiert, dachte ich mir, bis dann die 10 Highlight-YouTube-Videos aufgetaucht sind von der Saison 2018-19, was die Recherche dann auch äußerst erschwert hat. Trotzdem würde ich sagen, dass es ja eigentlich nicht so oft vorkommt. Deswegen ist mir halt eine Situation auch vorher noch so stark im Kopf geblieben. Und das war so ein Back-to-Back-in-Your-Face-Gedanke, wo erst Jared Allen über Mitchell Robinson, also Brooklyn Nets gegen New York Knicks, also wirklich nett in-Your-Face rüberstopft. Und dann geht's auf die andere Seite und dann bekommt Noah Vonleh den Ball und dankt halt über Jared Allen rüber und auch mal so richtig nett in your face. Das war halt wirklich so back-to-back in einem Angriff. Würde ich jetzt mal so als ganze Serie hier in den Raum werfen.
Ja, ich habe beide Dunks vor Augen, da ich ja alle gesehen habe. Die waren ganz cool. Ich bin jetzt In-Your-Face-Dunk-Experte. Okay. Jan, hast du auch einen?
Ja, ich habe mir den von über Kleber eben schon mal angeguckt. Der ist cool. Ich mag es auch total gern, wie Donovan Mitchell slammt. Ich mag es immer gerne. Er ist ja 6'2", wenn kleine Guards mit beiden Beinen abspringen und über Big Man rüber danken. Das sind meine absoluten Lieblingsdunks. Und ich habe... Hab zwei Favoriten, wobei ich mich nicht für Mitchell entschieden habe, weil mein Lieblingsdunk von Donovan Mitchell ist der über JaVale McGee. Auch ein richtig mieses Teil, auch mit beiden Beinen. Aber mein Favorit, Gewinner ist Josh Okogie, slammed über Rudy Gobert. In Utah.
Okay.
Und das ist auch so ein richtig mieses Teil. Kann man sich mal angucken.
Ja, Okogie hat auch einen richtig schön über Nurkic.
Ja, der Typ ist einfach ein Wahnsinnsathlet und wie er da über Gobert rübergeht, das ist schon ein gutes Teil.
Ja. Ja, ich kann ja mal sagen, welche noch in meiner engeren Auswahl waren. Also den Olli gesagt hat, Antetokounmpo über John Lua hatte ich noch dabei. Dann James Harden über JaVale McGee und James Harden über Rudy Gobert mit rechts. Richtig schick. Dann Noah Vonleh bekommt im Low Post den Ball. Und direkt mit der Ballannahme ist sein direkter Gegenspieler quasi weg. Der dreht sich dann so rum und er ist weg. Und er geht mit einem Schritt zum Korb und dankt über Alex Len und stopft ihn richtig rüber. Er wird einfach nur zerstört, Alex Len. Dann Chris Dunn über Miles Turner. Ich find's halt auch immer sehr spektakulär, wenn Kleine über gute Shotblocker danken. Und sowieso die besten In-Your-Face-Dunks sind doch, wenn einer der besten Shotblocker der Liga kommt und nicht da einfach nur steht, sondern hochspringt, im perfekten Moment mit der Hand überm Ring ist und versucht, den Dunk zu stoppen. Und das war bei Dunn und Turner auf jeden Fall perfekt.
Das war auch ein richtig krasser Dunk.
Oh ja, und er haut das Ding richtig rein. Und dann noch eine absolute Supergranate. Miles Bridges über Dwayne Dedmon. Dwayne Dedmon springt nur so ein bisschen seitlich. Ja, während er versucht, ihn zu blocken, gibt er so ein bisschen in der Luft auf. Das ist so ein bisschen schade, aber Miles Bridges explodiert und das sieht wirklich aus, als wenn da eine Explosion stattfindet, als er den Ball in den Ring stopft. Es ist wirklich sehr, sehr viel Energie in diesem Dunk und der ist auch einer der besten der Saison. Aber ich habe mich da dann doch für Mitchell entschieden, weil er so klein ist, weil Kleber ein ganz guter Blocker ist und weil das Ding einfach super schön auch aussieht. Doncic vorher noch mit dem Crossover vernascht. Das ist der Beste. Dann, nächste Frage. Wer hatte den besten Buzzerbeater? Nils, willst du anfangen?
Ja. Jeremy Lamb, auf jeden Fall. Der ist ja noch gar nicht lange her. Gegen die Raptors. Also für mich ist der beste Buzzerbeater eigentlich immer ein Buzzerbeater for the win. Das ist für mich das Hauptkriterium eigentlich. So viertes Quarter, Buzzerbeater, bam. Und rein. Und Jeremy Lamb aus dem Backcourt, eigentlich den Ball nicht richtig gefangen, schmeißt das Ding noch weg. Und for the win. Und nicht nur for the win, sondern eben auch noch mit Hoffnung, dass die Playoff-Teilnahme eben noch klappen kann. Mittlerweile sind wir so schlau, um zu wissen, dass das nicht mehr passiert. Aber einfach die Situation, dass es halt wirklich ein wichtiges Spiel nochmal war in der Regular Season, dass eigentlich das Ding schon off war, aber er das Ding halt noch reinhaut, der Ball aus dem Video verschwindet und wieder auftaucht und dann geht er in den Korb rein, fand ich schon relativ fantastisch. Deswegen ist Jeremy Lamb auf jeden Fall mein Game-Winner und Buzzer-Beater of the Year.
Okay, da was da so ein bisschen für mich dagegen sprechen würde, dass das der Beste ist, ist, dass es halt sehr viel Glück ist, wenn man aus der eigenen Hälfte wirft. Natürlich ist die Situation cool, dass er reingeht, ist cool, er hat das gut gemacht und so weiter, aber es war dann eben doch auch schon sehr, sehr viel Glück dabei. Aber nun gut, Jan, wen hast du?
Ja, für mich ist der beste Buzzerbeater dieses verrückte Ring von Dwayne Wade gewesen, den er letztens gemacht hat. Wo er den Ball irgendwie so runterfällt und dann irgendwie schießt er das Ding da hoch und macht ihn rein. Den fand ich.
Die Warriors, ne?
Der war richtig krass. Gegen die Golden State Warriors.
Genau. Und ja, das so in der letzten Saison auf der Abschiedstour dann nochmal so ein Ding rauszuschießen, der war schon ziemlich cool.
Der war schick.
Ja, der hat mich total an den Buzzerbeater von Devin Harris bei den Nets erinnert. Ungefähr so vor 10, 12 Jahren war das.
Nur, dass der noch irgendwie 20 Meter weiter weg war, ne?
Ja, der war an der Mittellinie und er wollte den Ball halt auch wegwerfen. Dann wurde er ihm so ein bisschen aus der Hand geschlagen und er nimmt ihn einfach nur wieder in die Hand und schleudert ihn sofort weg. Genau da hinten, dann in dem Moment geht das Licht hinter ihm am Scorer-Table an und die Zeit ist abgelaufen und das Ding fliegt swish rein. Das hat mich sehr an den erinnert. Der von Wade war auf jeden Fall krass. Olli, wen hast du?
Ja, ich habe tatsächlich auch den von Jeremy Lamb und den von Wade beide. Das waren so die beiden, die ich mir angeguckt habe und glaube, beide sogar, das von den Warriors habe ich sogar live gesehen. Und den Lamb sehe ich ein, dass der ein bisschen viel Glück war, aber nichtsdestotrotz super spektakulär. Der rollt ja noch auf dem Boden, der nimmt das Ding hoch und wirft ihn gleich weg. Also total krass.
Sah sehr gekonnt aus für mich.
Ja, sah sehr gekonnt aus. Mein bester Buzzerbeater der Saison ist James Harden gegen die Golden State Warriors. In Overtime, es sind noch 3,6 Sekunden zu spielen. Ich glaube, das Spiel war im Dezember. 134 zu 132 für die Warriors. Und die Warriors waren in der letzten Minute schon mit 6 Punkten vorne und haben es richtig vermasselt. Haben wir im Podcast auch schon mal besprochen. Da haben Steph Curry und Durant beide so Dagger, Hero Ball, Game Winner Dreier genommen und haben die daneben gemacht. Und James Harden, 3,6 Sekunden Einwurf an der Mittellinie, bekommt den Ball, macht einen Dribbling nach vorne gegen Klay Thompson. Draymond Green kommt auch noch dazu. Sie springen beide hoch und versuchen ihn zu blocken. Und er schießt das Ding 1,5 Meter hinter der Dreierlinie von der rechten Seite swish rein und das Ding ist entschieden. Also eine Sekunde war dann noch zu spielen, aber die Warriors konnten nicht mehr scoren. Das war der Beste für mich in dieser Saison. Der war echt abgefahren. Und einfach auch so viel Skill dabei. Kein bisschen Glück. Wollte er genauso machen.
Du wirst hier schleichend immer mehr zum James Harden-Fan, ne?
Ey, auf jeden Fall. James, ey, James Harden hatte zwei Dunks bei mir dabei. Den besten Buzzerbeater. Die Rockets sind ein Team, das ich mir gerne ansehe, wirklich. Ja, in dieser Saison ist es wirklich so ein bisschen dazu gekommen, das muss ich sagen. Ja, und dann einen, den ich auf jeden Fall noch nennen will, den ich auch richtig schön fand. Also ich habe hier auch eine ganze Liste von 6-7 Stück. Ja. Die können wir auch auf die Facebook-Seite nochmal raufschreiben. Aber Buddy Hield gegen die Detroit Pistons.
Ja, der war cool, ja.
Ja, sie sind mit einem Punkt hinten, 3,4 Sekunden und sie werfen den Ball ins Feld. Er fummelt den Ball außerhalb der Dreierlinie auf der linken Seite. Drei Leute sind direkt bei ihm und er macht so ein Step-Through zur linken Seite und wirft dann von einem Bein aus zur Seite fallen nach links den Ball swish rein und das ist in Detroit und niemand kann es glauben. Alle denken, das ist doch der absolute Wahnsinn. Drei Leute stehen direkt um ihn rum. Er lässt den Ball fallen und schießt ihn dann noch swish rein von einem Bein. Das war ein heißes Teil. Ja, Jungs, das war unsere Saisonzusammenfassung. Es sind noch 3-4 Spiele zu spielen. Aber das war jetzt erstmal so ein kleiner Rückblick. Wir werden das natürlich in der Offseason alles nochmal beleuchten. Jetzt starten erstmal bald die Playoffs. Nächste Saison kommt ein richtig guter Podcast mit Tom Schneider und Jonathan Walker. Wir machen die Playoff-Previews. Jede Serie wird von uns total auseinandergenommen. Jeder von uns wird Experte für zwei Teams, also für zwei Serien sein. Wir arbeiten uns da gerade richtig schön tief rein und werden euch...
Hast du gerade nächste Saison gesagt? Ich glaube, also nächste Woche ist er, ne?
Nächste Woche. Genau. Nächste Woche Donnerstag nehmen wir auf. Donnerstagnacht kommt das Ding raus. Nächste Saison wäre nicht so gut. Nächste Woche kommt das Ding. Also da freuen wir uns sehr drauf. Und dann in den Playoffs werden wir euch natürlich schön durchbegleiten. Und ja, das war's für heute. Wir danken Olli und Jan. Vielen Dank auch an Nils. Und ich habe noch eine Bitte. Wenn ihr bis hier dabei geblieben seid, dann habt ihr wahrscheinlich Bock auf den NBA-Tauchgang. Geht mal auf unsere Facebook-Seite und guckt euch an, was da so läuft. Tom Schneider, der schreibt eigentlich immer, wenn irgendwas kontrovers diskutiert werden kann, gleich einen ganzen Artikel dazu. Und wir haben gerade eine sehr interessante Debatte gehabt über DeAndre Ayton und
Mitchell Robinson.
Mitchell Robinson, genau, wen man lieber im Team hätte, wer der bessere Spieler in der Zukunft sein wird. Jonathan ist da auch voll mit eingestiegen, sehr interessant und ja, das ist das Gute hier beim NBA-Tauchgang, ihr könnt mit uns diskutieren, ihr könnt euch mit uns austauschen. Wir haben da eine Gruppe aufgemacht, die heißt, Olli, sag mal kurz, wer ist die Gruppe?
Deep Dive.
NBA-Tauchgang Deep Dive, da kann man mit uns sich einfach austauschen und genau, kommt da rein und redet mit uns und dann hören wir uns nächste Woche mit der Playoff-Preview.
Alles klar. Ciao.
Ciao. Ciao, Leute.
Macht's gut.